eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
Ja, herzlich willkommen zu eHealth Podcast Folge 62 in den News heute mit Christian. Christian, was gibt's Neues? Wie geht's dir?
Nachdem die meisten Leute ja vermutlich viel spannender finden, wie es mir persönlich geht, ich habe gerade einen total herrlichen Ausblick. Ich habe ein neues Büro an der HTWG in Konstanz und zwar sitze ich jetzt nur noch Luftlinie 10 Meter vom Seerhein entfernt und gucke aus einem großen Fenster direkt auf den Seerhein bei herrlichem Wetter. Perfekt. Nö, sonst gibt's Neues. Doch, seit gestern bin ich Bodenseeschiffer. Ich habe meine Motorbootprüfung bestanden. Aber das meintest du nicht. Was gibt's Neues?
Okay. Was gibt's Neues aus der News, der E-Health-Welt?
Ja. Also wir hatten ja letzte Folge den Christian Rebernick als Gast bei uns. Ein Interview mit der E-Health-App Vivi. Und die sind gestern gestartet offiziell und das mediale Echo war unglaublich. Also ich habe selten sowas erlebt, was wirklich auch in Massenmedien so präsent präsentiert wurde. NTV hat darüber berichtet, das Deutsche Ärzteblatt, die Tagesschau, die BZ, der WDR, Heise hat darüber berichtet, die dpa hat eine Nachricht rausgegeben. Mein Lieblings-Tech-Blog Kashi mit Stadt Bremerhaven hat drüber berichtet. Sogar unser Blättle hier unten, Südkorea, hat es auf der Startseite gehabt. Also das war ein riesengroßes Thema.
Also waren wir mit unserem E-Health-Podcast der Zeit mal wieder anderthalb Wochen voraus.
Natürlich. Es ist schön, wenn wir so bescheiden auftreten. was gibt's sonst noch? Gestern kam dann auch noch eine Meldung raus. Der Christian Rebernick hatte ja im Interview gesagt, dass es dort bald etwas Neues geben wird, Nachrichten zu vermelden. Ich hatte ja im Interview auch gefragt, ob die Ärzte in Zukunft Daten direkt aus dem Arztpraxissystem an Vivi schicken kann. Und das wurde jetzt gestern beim Launch direkt auch mit bekannt gegeben. Also Medatix hat über Twitter zum Beispiel bekannt gegeben, dass ab 2019 die Ärzte auch proaktiv Dokumente, Daten in die Vivi-Akte einstellen können und nicht erst der Patient sagen muss, lieber Arzt, hier ist ein Link, bitte schick mir mal ein Dokument. Ich habe mir auch dazu die Kommentare durchgelesen. Und natürlich gerade bei diesen Nicht-Fachmedien ist es so, dass viele das gut finden, aber der überwiegende Teil doch wieder kritisch ist wegen Datenschutz. Wobei, ich glaube, wenn die Leute wüssten, wie normalerweise jetzt Daten ausgetauscht werden, weil es eben da nicht schon Standard gibt, dann würden die hinten rüberfallen. Also Stichwort, keine Ahnung, unverschlüsselte E-Mail, WhatsApp und so weiter. Na gut.
So, jetzt kommt ein kleines Intermezzo, ist auch etwas sonderbar, muss ich gestehen. Wir haben den bisherigen Teil und auch den Teil, der gleich weitergeht, am Dienstag aufgezeichnet. Donnerstagabend, später Abend. Und es haben sich gerade die Ereignisse überschlagen. Na gut, die Ereignisse nicht, aber zumindest die Meldungen zu Vivi im Netz, sodass wir jetzt noch einen kleinen Einschub hier machen für den Podcast, der wie gesagt am Dienstag aufgezeichnet wurde. Und zwar hat inzwischen ein Blog, kukets-blog.de, sich die Vivi-App mal angeschaut und hat dort festgestellt, dass bevor überhaupt eine Nutzerinteraktion möglich ist, schon relativ viele administrative Daten an unterschiedliche Server in den USA gemeldet werden. Das Ganze sind also keine Daten über die medizinischen Sachverhalte, die gibt es ja auch noch gar nicht. Aber es sind eben Daten, über die Google ein Handy zum Beispiel identifizieren kann. Das nennt sich dann die Device Fingerprint ID. Es gibt eine Google Advertising ID. Es werden also schon Benutzerinteraktionen getrackt, was natürlich dann jetzt gerade in der Gesundheitsbranche ist Datenschutz ein ganz hohes Gut, dazu geführt hat, dass viele Leute das kritisiert haben. Wir werden jetzt mit unserer Wertung auch nochmal warten. Wir werden uns das weiter anschauen. Wichtig ist zu sagen, dass das eben keine medizinischen Daten sind, die dort an diese US-Server gesendet werden. Allerdings sind es natürlich auch persönliche Daten, weil wo man hinklickt, in welcher Geschwindigkeit etc. ist natürlich auch eine persönliche Information. So, und jetzt geht's weiter wieder mit dem ursprünglichen Podcast von, wie gesagt, aufgezeichnet am Dienstag.
Du bist dran.
Ich bin dran. Ich habe auch noch News. Und zwar gibt es hier eine News, wo der BVÖTG reagiert auf eine Erklärung des GKV-Spitzenverbandes. Der GKV-Spitzenverband hat sich positioniert zu Chancen der Digitalisierung und hat Ende August sich dafür ausgesprochen, dass man eben da die Patientenversorgung stärken muss und hat auch viele interessante Punkte genannt. Also Patientenakte als zentraler Baustein der Telematikinfrastruktur, das Setzen auf bekannte Standards, aber eben auch unter anderem, ich zitiere mal aus der Pressemitteilung, die Krankenkassen müssen die Möglichkeit haben, über die grundlegenden Anforderungen hinaus zusätzliche Funktionalitäten in den Akten anzubieten und dieser Gestaltungsspielraum ist zentral und sollte per Gesetz festgeschrieben werden. Da hat natürlich der BVÖTG meines Erachtens zu Recht drauf reagiert und gesagt, also per Gesetz den Krankenkassen ein ausschließliches Privileg zu überlassen, Patientenakten anzubieten, das würde so ein bisschen Richtung Wettbewerbsverzerrung gehen und einen starken Eingriff in die freie Marktwirtschaft darstellen. Also so gut die ganzen anderen Sachen da auch sind, also EPA als zentraler Baustein und auch das Setzen auf international anerkannte Standards, sollte man doch da die beiden Sachen trennen. Also ich finde es auch.
Also ich fände es auch aus Patientensicht geschickt, wenn ich das aussuchen könnte, dass es dort andere Sachen gibt, wo ich meine Daten einspielen kann und die nachher dann trotzdem interoperabel sind.
Genau, und ich glaube nicht, dass es dafür tatsächlich ein Gesetz braucht, um das in der Form zu regeln. Also Das Gesetz sollte auf jeden Fall regeln, in Form von E-Health Gesetz 2 vielleicht, dass man noch stärker auf ganz konkrete international anerkannte Standards setzt, wie wir das, glaube ich, jetzt in den letzten 10 Podcast-Folgen immer wieder eingebracht haben. Aber eine Gruppe, in dem Fall den Krankenkassen, da ein ausschließliches Privileg zu überlassen, da teile ich durchaus die Meinung des BVÖTG und kann da gut nachvollziehen, dass man da mit einer Erklärung mal kurz eine Gegenstellungnahme zu verabschieden muss. Gut. Was hast du noch für News?
Ja, ich habe was von, ganz sonderbar, jetzt ist Renato nicht da, sonst hätte er das gemacht. Ich erzähle euch jetzt was von Apple und zwar, was war das, 3, 4 Tage her, zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, hat Apple wieder neue Produkte vorgestellt. Und dort auch eine neue Version der Apple Watch, heißt die, glaube ich. Die wird jetzt langsam so schick, dass sie mir auch gefällt. Die hatte ja vorher so einen dicken Rand, was ich mal ganz schrecklich finde. Bei Handys, bei Laptops und so weiter, so ein dicker Rand, ganz schrecklich. Darum geht's aber jetzt hier im E-Health-Podcast nicht, sondern es geht darum, dass die jetzt EKG messen kann. Also den Puls messen können ja schon lange fast alle Smartwatches und Fitness-Tracker. Und die neue Apple Watch kann jetzt auch die Reizweiterleitung bei einem Herzschlag messen. Nichts anderes ist ja ein EKG. Das funktioniert so, dass man die Uhr zum Beispiel am linken Arm trägt und dann mit dem rechten Finger auf diesen, ja, wie heißt das, Pinöpel, an dieses Drehrad fasst. Und dort ist dann eben auch eine Elektrode und dann wird also ein EKG geschrieben oder gemessen. Die Fachpresse oder die, sagen wir, die halbe Fachpresse oder sagen wir, die Presse überschreibt.
Nicht nur die Fachpresse.
Die Presse überschlägt sich, wie toll das ist. Wenn man sich ein bisschen mit EKG beschäftigt, weiß man, dass es jetzt ja nicht grundlos häufig dieses 12-Kanal-EKG geschrieben wird, weil man dann eigentlich erst vernünftige Aussagen treffen kann. Das heißt, man kann in ganz viele unterschiedliche Richtungen ableiten und kann dann sagen, tatsächlich, wie sich wo die Reizweiterleitung im Herzen ausbreitet. Das funktioniert natürlich mit so einer Uhr nicht. Da bekommt man genau eine Reizweiterleitung im Herzen, nämlich die vom linken Arm zum rechten Arm, also natürlich am Herzen. In kurz, die Aussagekraft einer solchen Ableitung, eines solchen EKGs ist natürlich viel, 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 viel kleiner, als wenn man richtiges EKG, 12er EKG schreibt. Nichtsdestotrotz, möchte ich es gar nicht schlecht reden, ist es natürlich eine gute Sache, wenn Leute regelmäßig das machen und sich das anschauen, kann vielleicht so frühzeitig etwas gefunden werden. Mir ist nur wichtig, dass gesagt wird, dass es eben lange nicht so aussagekräftig ist wie ein richtiges EKG, und das ist das eine. Und das zweite, was mir wirklich richtig auf den Senkel geht, wo ich schon wieder rot angelaufen bin, als ich gehört habe, dass Apple gesagt hat, dass das vorher noch nicht gegeben hat. Und das nervt mich maximal. Natürlich wird viel von Apple abgekupfert, aber umgekehrt ist es genauso. Es gibt natürlich schon Uhren, die so etwas können. Sich da jetzt hinzustellen und zu sagen, das wäre die absolute Neuheit, finde ich schon wieder relativ frech. Aber ansonsten, gute Sache, bringt vielleicht da auch nochmal ein bisschen Bewegung in den Consumer-Health-Bereich. Wie siehst du das?
Ja, ich bin natürlich auch kein Apple-Jünger, aber sehe das ähnlich. Also eine Entwicklung, die insgesamt zu begrüßen ist. Allerdings sollte man da auch die Erwartung, wie du es gerade ja, glaube ich, ausführlich gemacht hast, ein bisschen dämpfen und sagen, das kann mal ein netter Hinweis sein. Aber für alle sinnvollen medizinischen Anwendungen wird man sicherlich noch ein, wie du es genannt hast, richtiges EKG oder ein 12-Punkt-EKG zu Rate ziehen und ist damit sicherlich auf der sicheren Seite. Ich habe noch eine News, und zwar geht es hier um einen Gesetzesentwurf zur elektronischen Gesundheitskarte. Die ist ja jetzt schon mal ausgegeben und soll jetzt ein neues Feature enthalten, und zwar die NFC-Technologie. Also aus einem Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums für ein Gesetz zur Ausstattung der elektronischen Gesundheitskarte mit kontaktloser Schnittstelle. Also manchmal frage ich mich, ob es da so wenig zu tun gibt, dass dafür ein Gesetz gemacht werden muss, um eine Plastikkarte mit einer NFC-Technologie auszustatten. Aber anscheinend ist das gerade en vogue und man erhofft sich natürlich da einen Vorteil für die User, dass es irgendwie in der Authentifizierung schneller oder leichter geht. Das ist sicherlich ein Punkt, der das Ganze erleichtert. Aber ob das nicht einfach nutzergetrieben irgendwann sowieso kommt oder ob da nicht diejenigen, die diese Karten ausgeben, also unsere Krankenkassen, nicht vielleicht irgendwann selber auf die Idee kommen, diesen Prozess dadurch zu verbessern.
Ich habe da ja so eine Idee.
Du hast eine Idee?
Ich habe ja da so eine Idee. Also wenn man das natürlich als Gesetz rausbringt, dann ist es natürlich wieder Aktionismus. Dann sieht man, dass der Jens, dass der da was anpackt und dass da was passiert. So, ne? Vielleicht geht's in die Richtung.
Vielleicht geht's in die Richtung.
Und das andere, was mich echt stört, ist, Mann, das ist doch, wie du gesagt hast, das ist doch jetzt nicht das Wichtigste, ob dann die Karte eingelesen wird, ob das mit NFC, das ist eine technische Variante, das ist unerheblich. Das ist nicht das, wo das Problem ist. Das Problem ist, sind dann eher die Akten, das sind die internationalen Standards, dass es da mal vorangeht und nicht.
Oder die Dienste, die da dranhängen. Genau. Also es wäre ja mal super, dass ich diese Karte auch für entsprechende Dienste nutzen könnte. Und
ob du die jetzt
dann kann man immer noch überlegen,
oder ob
um
du die
zu
2 Zentimeter entfernt an Kartenleser hältst, das ist ja wohl wirklich.
Naja. Genug aufgeregt. Kommen wir zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts, das wir noch gar nicht erwähnt haben. Es geht heute um den DEMEA-Kongress. Also Connet heißt jetzt DEMEA, wird zu DEMEA und im nächsten Jahr geht es wieder nach Berlin. Wahrscheinlich an für DEMEA. Alle, die bisher auch da waren. Genau, auch wenn Berlin nicht an DEMEA liegt. Und wir schauen gleich mal drauf, was so alles nötig ist, um im kommenden April einen tollen Kongress zu erleben. Ja, das waren unsere News und wir kommen zum eigentlichen Thema vom heutigen Podcast, denn es geht um die DEMEA oder ganz konkret um den DEMEA-Kongress. Dazu haben wir wieder einen Gast und ich darf ganz herzlich Juliane Müller vom BVETG begrüßen. Juliane, magst du dich mal kurz unseren Hörern vorstellen?
Ja, hallo, mein Name ist Juliane Müller, ich habe Tourismusmanagement studiert und arbeite nun seit fast 3 Jahren für den BVETG im Veranstaltungsbereich.
Und was sind da genau deine Aufgaben beim BVETG?
Ich kümmere mich gemeinsam mit meinen Kollegen um die Organisation der DEMEA, also das, was ehemals die Connet war. Zu meinen Hauptaufgaben zählen die Betreuung des Karrierebereichs, die Akademie mit ihren Seminaren und die Organisation des DEMEA-Kongresses.
Genau, und jetzt hattest du ja gerade auch schon gesagt, die DEMEA, das ist das, was früher mal die Connet war. Da gab es jetzt eine Namensänderung. Wir haben ja auch im Podcast schon darüber berichtet. Was gibt's denn sonst für Änderungen, die mit dem Namenswechsel von Connet und DEMEA verbunden sind? Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja klar, allgemein vielleicht nochmal, wir haben uns entschieden, die Connet weiterzuentwickeln, weil sie nach 11 Jahren ihr Ziel erreicht hat, also zum wichtigsten Treffpunkt der Branche zu werden. Wir wollten einfach uns entwickeln, damit wir der dynamischen Branche einfach gerecht werden. Grundsätzlich haben wir zunächst natürlich strukturelle Änderungen. Wir haben zum Beispiel gemerkt, dass die Säulen, also das, was früher Messe, Kongress, Akademie und Networking waren, in ihrer Form nicht mehr passen. Natürlich gibt es die Bereiche immer noch, die Industrieausstellungen natürlich genauso wie den Kongress. Wir haben einfach gemerkt, dass man da nicht mehr so scharf trennen kann. Wir haben die Networking-Veranstaltungen, die mit ihren Diskussionen sehr ähnlich sind mit dem Kongress. Und da wollen wir einfach versuchen, das mehr ineinander zu flechten. Das heißt, wir wollen zum Beispiel Themen, die auch im Kongress thematisiert werden, auf den Dialogflächen, also den ehemaligen Networking-Flächen wieder aufnehmen und so zum Beispiel mehr Raum für Diskussionen bieten. Eine andere Änderung ist, dass wir die Öffnungszeiten angepasst haben. Das heißt, die Messe und das komplette Programmangebot beginnen ab sofort schon um 9.30 Uhr, also parallel. Das soll eben auch so ein bisschen die Verknüpfung von Messe und Programm erwirken. Genau, und dann haben wir natürlich viele kleine Stellschrauben, an denen wir noch drehen.
Sollen auch noch neue Zielgruppen erschlossen werden?
Grundsätzlich fokussieren wir uns natürlich weiter auf unsere Hauptzielgruppen, die IT-Unternehmen, Krankenhausvertreter, Studierende und Young Professionals. Aber natürlich versuchen wir auch weiterhin gerade Pflege und Ärzte einzubeziehen.
Das klingt gut und wir wollen uns jetzt von diesen ganzen Änderungen oder von den bekannten Strukturen vor allem dem mehr Kongress widmen und uns da mal anschauen, was hinter den Kulissen passiert. Du hast gesagt, es ist eine deiner Hauptaufgaben beim BVITG, dich um diesen Kongress zu kümmern. Was muss denn im Hintergrund alles passieren, damit wir im kommenden April einen tollen Kongress erleben?
Da findet natürlich ganz viel Abstimmung statt mit einem Lenkungskreis, einem Kongressbeirat und einem Akademiebeirat, die wir zu Rate ziehen, um die Themen festzulegen. Daraus werden eben auch die Verantwortlichen für unsere einzelnen Sessions gewählt oder wir nutzen die Expertise, um sie besetzen zu lassen.
Jetzt hast du gesagt Lenkungskreis, das wird unseren Hörern wahrscheinlich nicht sagen. Wer ist denn Mitglied in diesem Lenkungskreis?
Unser Lenkungskreis, den haben wir in diesem Jahr neu eingeführt. Die Mitglieder sind Vertreter unserer Kooperationspartner, das heißt natürlich BVITG, BVMI, GMDS, KHIT, CIO, UK und der Messe Berlin.
Ja, für alle, die denen der Lenkungskreis nichts sagt und diese ganzen Abkürzungen nichts sagen, wir werden die natürlich alle in die entsprechenden Shownotes packen. Alle Abkürzungen mit dem entsprechenden vollen Langtitel und den Links zu den jeweiligen Webseiten. Das war der Lenkungskreis oder das sind die entsprechenden Mitgliedsverbände im Lenkungskreis. Was hat der Lenkungskreis für Aufgaben? Zumindest ganz grob.
Grob gesagt ist der Lenkungskreis unseren anderen beiden Beiräten übergeordnet, also dem Kongress und dem Akademieberat. Der Lenkungskreis soll dafür sorgen, dass die verschiedenen Programmelemente ineinander greifen und mit Themen bespielt werden, die unsere Zielgruppen ansprechen.
Genau, da kommen wir ja zu einem spannenden Bereich. Das Spannende ist ja auch so ein Wort, was hier im Podcast immer fallen muss. Die Themen im Kongressbeirat. Wie kommen wir genau zu diesen Themen und welche Aufgaben hat dann der Kongressbeirat, wenn der Lenkungskreis schon so grob ein paar Sachen vorgibt?
Der Kongressbeirat ist um einiges größer als der Lenkungskreis und dort haben wir um die 50 Experten aus der Branche, die uns beziehungsweise auch dem Lenkungskreis zunächst einmal Input liefern. Das heißt, dort werden Themen abgefragt, die für das kommende Jahr oder generell sehr, sehr wichtig für die Branche, sehr interessant oder zu dem Zeitpunkt eben gerade sehr, sehr brisant sind oder sein werden. Und die gehen dann an den Lenkungskreis. Der Lenkungskreis trifft eine eine kleine Vorauswahl. Und im Kongressbeirat werden dann final die Themen diskutiert, die der Lenkungskreis ausgewählt hat. Und dort wird dann eben auch final entschieden, welches die 18 Themen für den nächsten DEMEA-Kongress sein werden. Außerdem hat der Kongressbeirat noch die Aufgabe, die Kongress-Sessions zu organisieren. Das heißt, dort werden eben die Session-Verantwortlichen ausgewählt, die sich mit den jeweiligen Themen beschäftigen. Beziehungsweise wir nutzen den Kongressbeirat auch, um dort uns geeigneten Session-Verantwortlichen auch vorschlagen zu lassen. Das heißt, wenn es Themen gibt, die sehr speziell sind, werden dann auch Externe eingeladen, eine Session zu organisieren.
Ja, jetzt hat der Kongressbeirat ja Ende August in Berlin schon bereits getagt und dürfen wir schon die Themen nennen, die es 2019 ins Kongressprogramm schaffen?
Natürlich gern. Also wir haben weiterhin Themen, die schon seit längerem auch im Kongress behandelt werden. Das wäre zum Beispiel deine Session, die innovative Healthcare-IT oder Interoperabilität wird auch wieder Thema sein. Natürlich werden wir aber auch Themen wie Telemedizin und Homecare haben oder Pflege im digitalen Krankenhaus.
Es gibt eine ganze Liste von Themen. Insgesamt wird es wieder 18 Sessions geben und für einige dieser Themen wird es demnächst auch ein Call for Papers geben. Gibt es da schon einen Termin?
Ja, der Call for Papers in diesem Jahr vom 15. Oktober bis zum 16. November laufen. Und die Bewerbung wird wieder über die Webseite der DEMEA möglich sein.
Das heißt, wir werden im Podcast auf die DEMEA-Webseite verlinken und alle Hörer, die sagen, digitale Pflegeprozesse oder Zukunft der Gesundheitsversorgung, innovative Healthcare-IT oder sowas, das sind Themen, wo ich mich gerne einbringen möchte, sind dann herzlich eingeladen ab dem 15. November?
Ab dem 15. Oktober.
Ab dem 15. Oktober sich zu beteiligen, einen Beitrag abzusenden und vielleicht haben wir dann einen unserer Hörer oder mehrere unserer Hörer in den verschiedenen Sessions vertreten. Ja, jetzt haben wir ein paar dieser Themen gehört, haben auch schon was zum Call for Paper gehört. Wie geht's insgesamt weiter?
Nach dem Call for Paper werden natürlich dann die Bewerbungen gesichtet, die Sessions besetzt und unsere Session-Verantwortlichen kümmern sich dann grundsätzlich um den kompletten Ablauf, um die Gestaltung ihrer Session, so dass das Thema am Ende spannend und vielseitig dargestellt wird. Da ist dann die nächste große Deadline. Bis dahin nennen mir alle Session-Verantwortlichen ihre ausgewählten Referenten. Sie schicken mir den Ablauf und ab dort kümmern wir uns dann um das Setzen des Programms und kurz darauf wird das dann auch auf unserer Webseite veröffentlicht werden.
Das heißt, diejenigen, die sich bewerben, bekommen so ab Mitte Januar dann die finale Zusage, ob das dann auch klappt und in welcher Session das Ganze klappt. Und alle, die einfach nur gespannt sind, was uns im kommenden Jahr auf dem DEMEA-Kongress erwartet, die haben dann Ende Januar, Anfang Februar die Möglichkeit, dies auf den DEMEA-Webseiten sich anzuschauen. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
Jein, im Grunde schon. Die Rückmeldung zu den Bewerbungen gibt es aber schon voraussichtlich Mitte Dezember, sodass noch kurz vor Weihnachten und danach eben die Absprachen mit den Referenten noch stattfinden können, bevor die Sessions finalisiert werden.
Wird es bei den Sessions selber noch Änderungen geben oder bleibt es bei den bekannten Interaktionsmerkmalen, dass wir da ein entsprechendes Voting in den Sessions haben, dass es da eine Interaktion mit einem Wurfmikro in Form eines Würfels gibt, mit dem Christian und ich zumindest schon mal viel Spaß hatten? Oder sind da noch Änderungen geplant?
Da arbeiten wir momentan noch dran, um die Interaktion mit dem Publikum auch zu verbessern. Wir überlegen, ob es sich eignet, Twitter zu nutzen. Ansonsten werden wir auf die althergebrachten Tools zurückgreifen, die du eben schon genannt hast.
Ja, dann haben wir, glaube ich, schon mal einen tollen Einblick in den DEMEA-Kongress beziehungsweise auch hinter die Kulissen des DEMEA-Kongresses bekommen. Ich sage ganz vielen lieben Dank, Juliane, dass du heute dann als Ansprechpartnerin dabei warst und uns da darüber informiert hast, was da so alles passiert. Und wir werden natürlich all unsere Hörer weiterhin auf dem Laufenden halten, was bis zur DEMEA und dann auf dem DEMEA-Kongress dann noch weiter passiert.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war's dann schon wieder für heute. Ich verabschiede mich und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.